Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich auch heute mit mir Jonas Zietgen und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin!
Moin, hallo!
So, wir haben ein schönes Thema dabei, nämlich sprechen wir heute mal über Bilder. Wir hatten zwar vor längerem schon eine Folge darüber, das ist aber zum ersten schon sehr lange her und zum anderen tut sich da ja auch immer mal wieder was. Deswegen werden wir dich heute auf den aktuellen Stand bringen und Yannick, lass uns doch direkt einsteigen. Ich muss gerade so springen, weil wir kein Intro haben mit einem Sponsoring gerade. Kommt demnächst wieder. Lass uns mal einsteigen mit allem, was wir bei Bildern, ich sag mal, textlich beachten müssen. Es gibt ja einige textliche Dinge, die bei Bildern relevant sind. Lass uns da mal die Punkte durchgehen. Starte du doch mal mit, was du da am relevantesten findest.
Die zwei wichtigsten Punkte, ich werde es jetzt mal gleichzeitig nennen, weil es eigentlich Hand in Hand geht. Und zwar die wichtigsten zwei Punkte, die ich irgendwelchen Leuten, die Bilder hochladen, Bilder abspeichern, ablegen oder so, immer mitgehe auf den Weg, ist Dateiname und Bildbeschriftung. Der Dateiname sollte keine Sonderzeichen enthalten, keine Leerzeichen, sondern am besten Bindestriche und in der Regel Kleinbuchstaben. Wie sagt man dazu nochmal?
Kleinbuchstaben.
Ja, Kleinbuchstaben. Ja, da gibt es noch so ein Wort. Genau, also Lowercase sagt man ja auch. Einfach deswegen, weil auch das CMS meistens, beziehungsweise auch der Browser, den Dateinamen in die URL mit reinnimmt und das Ganze dann in der URL verpackt ist und man vermeidet, dass es irgendwelche Abfrageprobleme geben könnte von Seiten des Browsers, was eigentlich sogar auch eigentlich nie vorkommt, aber dennoch, wenn man es richtig machen kann, sollte man es richtig machen. Und deswegen keine Leerzeichen und keine Großbuchstaben, sondern alles klein geschrieben und die Wörter mit Bindestrich getrennt. Und auch bei der Bildbeschriftung beziehungsweise bei dem Bildnamen auch im CMS dann keine Sonderzeichen nehmen, keine wie sagt man dazu, diese Unterstriche, ne, also nicht den Bindestrich, sondern den Strich, der dann unten am
ja Unterstriche. Ja, du sagst das schon richtig.
Ja, ich habe immer das Gefühl, ich kenne die Begriffe nicht.
Wir brauchen die fancy Buzzwords.
Lass uns nochmal überlegen. Genau, und das ist immer wichtig, dass man da einfach möglichst sprechende Dateinamen benutzt und auch die Bildbeschriftung sinnvoll anlegt. Und ja, das Ähnliche gilt auch für die Alt-Text und die Title-Text, da kannst du ja nochmal was dazu sagen.
Ja, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Also wir haben zum einen den Dateinamen, den wir einstellen müssen und vergeben müssen, bevor wir die Datei hochladen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wichtig ist auch aus SEO-Sicht, dass dort, wenn möglich, irgendwo mein Keyword mit drin vorkommt. Ja, du musst da jetzt nicht andauernd dein Main-Keyword reinbauen und auch nicht rumspammen, aber du kannst so eine Mischung aus Beschreibung in den Titel machen oder den Dateinamen, so eine Art Beschreibung plus Keyword, falls es passt. Falls es nicht passt, lass es lieber, ich würde es nicht erzwingen. Ja. Ich würde priorisieren, dass der Dateiname das Bild mit 2-3 Worten beschreibt. Das, was Yannick jetzt genannt hat, diese Bildbeschriftung, da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, weil es da bei verschiedenen CMS verschiedene Arten gibt, wie diese Beschriftung genutzt wird. Was relevant ist, ist die Bildbeschriftung, die auf deiner Seite sichtbar ist, die dann unter dem Bild direkt steht. Das meinte ich jetzt zum Beispiel mit Bildbeschriftung. In manchen CMS ist es was anderes, aber das ist sehr relevant, weil Google das und genau wie es Menschen auch tun, zusammensetzt mit dem Bild. Man sieht das Bild, direkt drunter ist die Bildunterschrift. So, das
ergibt sich halt der Kontext dann, auch für die Suchmaschine.
Und das ist auch für die Suchmaschine klar und hilft Google und Co. zu verstehen, was auf dem Bild ist. Klar haben die auch eine Bilderkennung, ist ja logisch, aber es hilft zu verstehen, was drauf ist. Und auch hier kann es Sinn machen, mal das ein oder andere Keyword zu droppen. Ja. Genau wie dann auch, wie Yannick schon gesagt hat, in dem Alt-Tag, wobei der Alt-Tag in erster Linie, das dürfen wir nicht vergessen, dafür da ist, Leuten mit Seheinschränkungen zu helfen, das Bild zu verstehen. Das ist Punkt Nummer 1. Es gibt bestimmt einige SEOs, die sagen, nee, Alt-Tag ist Punkt Nummer 1, da Keywords reinzupacken. Ja. Würde ich auf keinen Fall machen. Ich persönlich gehe wirklich so vor, dass ich versuche, im Alt-Tag das Bild komplett zu beschreiben. Wenn da irgendwie eine rote Ente in einem Sonnenuntergang auf dem Wasser schwimmt, dann würde ich schreiben, rote Ente vor Sonnenuntergang auf dem Wasser, irgendwie sowas, dass es wirklich klar ist. Ja. Stell dir einfach vor, du siehst das Bild nicht und möchtest aber verstehen, was drauf sichtbar ist. Wenn du da ein Keyword mit einbauen kannst, cool, wenn nicht, nicht wild.
Ja, weiteres Beispiel ist zum Beispiel Backofen reinigen, ne? Das hatte ich jetzt vor kurzem am Wochenende erst und deswegen ist mir das aufgefallen. Und da ist wirklich in jedem Bild hinterlegt, Backofen reinigen, Doppelpunkt, und dann wird erzählt, was auf dem Bild passiert. Und da wäre jetzt zum Beispiel, genau wie dein Ansatz vermutlich auch, mein Ansatz, einfach zu schreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, ne? Wenn da jetzt ein schmutziger Backofen ist mit einer Zitrone, die da gerade eingerieben wird oder verrieben wird, dann schreib jetzt nicht beispielsweise Backofen reinigen, Doppelpunkt, Zitrone reinigen im Backofen oder sonst was, sondern ganz natürlich, schmutziger Backofen wird mit Zitrone gereinigt. So, dann weiß man nämlich, wenn man das Bild jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen sehen kann, dann weiß man, okay, was ist eigentlich auf dem Bild zu sehen, beziehungsweise auch sehbehinderte Menschen können dann gleich erahnen oder gleich sehen, okay, da ist was da zu sehen, was eine Zitrone hat und wie der Backofen da gereinigt wird. Und es ist nicht, wenn du jetzt auf den Beitrag auf der Seite 5 Bilder hast, die ähnlich sind, dann nicht jedes Mal schreiben, Backofen reinigen. Das ist eben gerade diese Keyword-Verwendung, die man auf jeden Fall nicht braucht.
Genau, und dann haben wir noch den Title-Tag. Und der Title-Tag wird meistens ja generiert automatisch aus dem Dateinamen. Wenn du in einem CMS wie WordPress ein Bild hochlädst, dann wird da immer der Dateiname genutzt, um einen Title-Tag automatisch zu... Yannick bringt mich gerade ein bisschen mit unserem Chat durcheinander, um automatisch einen Title-Tag zu generieren. Und hier haben wir dann aber auch die Möglichkeit, selber nochmal einzugreifen. Da wir, wie gesagt, beim Dateinamen möglichst kurz sein wollen, können wir beim Title-Tag von den Bildern auch gern nochmal eingreifen. Auch hier sollten wir nicht zu lang werden, aber wir können länger als 1-2 Wörter auf jeden Fall sein. Und hier dürfen dann auch Sonderzeichen mit rein, genau wie bei der Bildbeschriftung auch und im Alt-Tag auch. Dürfen Sonderzeichen mit rein, wenn du irgendwie ein scharfes brauchst oder Umlaute brauchst, immer rein damit, kein Problem. Nur im Dateinamen sollte es auf jeden Fall nicht drin sein. Das sind so die Dinge, die wir, sag ich mal, textlich, wenn wir das so einstufen, textlich machen können, um ein Bild, ja, einem Bild dazu zu verhelfen, dass es in der Google-Bildersuche weiter vorne angezeigt wird oder überhaupt angezeigt wird.
Ja.
Es gibt natürlich auch noch einige andere Sachen. Lass uns mal noch über die technischen Dinge sprechen. Technisch wäre zum Beispiel, wie ein Bild eingebunden ist. Da müssen wir uns jetzt, wie üblich bei den meisten CMS, ob das WordPress ist, ob das Shopify ist, keine Sorgen machen. Da passiert das alles super von alleine. Für alle, die ja, da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, Google bevorzugt es und empfiehlt, dass man Bilder mit dem Image-Tag einbaut und sie nicht per CSS als Background-Image oder Ähnliches einbaut. Wenn man das tut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ordentlich gecrawlt werden kann, kleiner. Sie ist nicht weg. Das heißt nicht, genau, dass das Bild nicht erscheint, es ist einfach nicht so optimal laut Google.
Der Vorteil, ja, wenn du das über dieses IMG-Tag einbindest, da hast du ja auch meistens, in der Regel, mir ist jetzt kein Beispiel bekannt, wo es nicht dabei ist, immer dieses Image-Source, also IMG-SRC gleich. Und das ist praktisch die URL, wo das Bild liegt und Google kann sofort sehen, ah, okay, bei dieser URL oder diese URL ist für das Bild zuständig, also kann ich direkt drauf zugreifen, kann das crawlen und dementsprechend auch möglichst schnell in die Google-Bildersuche mit aufnehmen. Und das ist der Vorteil, wenn du es halt per IMG hast, weil du immer diese diese Image-Sources dabei hast. Der Vorteil zum Beispiel bei Shopify ist, dass du verschiedene Größen immer als Sources auswählen kannst für verschiedene Geräte beziehungsweise Screen-Formate. Das ist ein ganz cooles Gimmick bei Shopify, dass Shopify mehrere Bildergrößen ausgeben kann, auch für Google, auf verschiedenen Geräten beziehungsweise für verschiedene Bildschirmformate. Und das Coole ist, dann kannst du zum Beispiel auch zwei verschiedene Bilder hinterlegen. Einmal eins, das auf dem Desktop gut aussieht und einmal eins, das vielleicht ein bisschen andere Formate hat für ein Mobilgerät, damit es auch da richtig angezeigt wird. Das kommt etwas seltener vor, dass man sowas machen muss, aber es kam bei mir tatsächlich auch schon vor in Projekten, dass ich gesagt habe, guck mal, wir können da jetzt zwei verschiedene hinterlegen und wir sollten das machen, weil ansonsten kann man das Bild auf dem Mobil nicht mehr so richtig gut erkennen, weil man sieht da einfach gewisse Sachen nicht mehr, die eigentlich wichtig sind. Und das ist ganz cool bei Shopify zum Beispiel. Andere CMS haben das auch, vielleicht nicht standardmäßig dabei. Shopify hat es standardmäßig dabei für alle E-Commerce, Store-Owner jetzt hier. Könnt ihr auf jeden Fall ganz easy auch mehrere Bilder hinterlegen.
Wenn du das mit WordPress auch machen willst, also diese ganze Funktion grundsätzlich nennt sich adaptive Bilder, Adaptive Images. Und für WordPress zum Beispiel kannst du das super einfach und mit dem kostenlosen Plugin ShotPixel umsetzen.
Geiles Plugin.
ShotPixel Image Optimizer, der hilft dir bei der Bildoptimierung, da kommen wir gleich auch noch zu. Und die haben auch noch eine Erweiterung für adaptive Bilder. Das heißt, glaube ich, ShotPixel Adaptive Images. und damit kannst du auch automatisch Bildgrößen generieren lassen für verschiedene Bildschirmgrößen, wie Yannick das gerade gesagt hat. Das ist der eine Punkt. Der nächste technische Punkt ist eine Sitemap für Bilder.
Jo.
Und das muss, soweit ich weiß, keine explizite Sitemap für Bilder sein und ist es meistens auch nicht, sondern es ist einfach so, dass die Bilder in der bestehenden Sitemap mit aufgelistet sind. Das heißt, innerhalb einer Pages- oder Post-Sitemap in WordPress zum Beispiel, wo es ja die Unterscheidung zwischen Pages und Posts gibt, sind dann einfach die Bilder mit drin. Auch sowas passiert automatisch, wenn du ein ordentliches SEO-Plugin hast, wie, ich weiß, dass Yoast das macht, ich weiß, dass RankMath das macht, ich nehme mal an, dass die meisten anderen Großen das auch machen. Ist einfach nützlich für Google, um die Bilder zu finden. Das hat jetzt gar nichts erstmal mit Optimierung für Ranking zu tun, sondern mehr damit, dass Google diese Bilder überhaupt sehen kann, findet und auch immer wieder findet, wenn sie die Seite neu aufrufen.
Ja, generell, wie gesagt, Thema Sitemap ist immer wichtig, um für ein sauberes Indexieren oder ein Problem, möglichst problemloses Indexieren zu sorgen, dass Google einfach die Inhalte möglichst easy finden kann, gut crawlen kann und dementsprechend überhaupt erst in den Index mit aufnehmen kann, weil alles, was nicht indexiert wird, wird auch nicht aufgefunden auf Google. Von daher ist eine Sitemap jetzt nicht fürs Ranking so krass relevant oder ausschlaggebend, auch wenn man da irgendwie was optimieren möchte an den Sitemaps, kann man theoretisch machen, man sollte aber sich nicht keine großartigen Effekte auch fürs Bilderranking erwarten, aber es sorgt einfach dafür, dass die Bilder überhaupt erstmal im Bilderindex bei Google landen. Was ein Vorteil ist, wenn man eine explizite Bilder-Sitemap benutzt, ist halt, man kann die besser managen. Ne, man kann sich gleich auflisten lassen, okay, das ist eine Sitemap für meine Ratgeberbeiträge, das ist eine Sitemap für meine Produkt- und Kategorieseiten. Das ist zum Beispiel bei E-Commerce-Seiten ganz gut, dass man sich das ein bisschen aufteilt. Das macht, glaube ich, auch Shopify standardmäßig, dass es da verschiedene Sitemaps für verschiedene Bereiche der Website gibt. Collections heißt es bei Shopify für Kategorien, Products für Produktseiten und die Ratgeberseiten sind die Blogs und da gibt es verschiedene Sitemaps, auch für Bilder. Und es sorgt einfach dafür, dass man sauber auch im Backend und auch bei der Analyse oder bei dem Management der Sitemaps halt sauber dann verwalten kann. Okay, guck mal, hier ist die Bilder-Sitemap, da sind die Bilder drin, da gibt's diese und jene Fehler. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man alles in einer Sitemap hat, ist aber an sich völlig egal eigentlich. Also für das technische Setup ist es egal. Es lässt sich halt nachher nur ein bisschen leichter überblicken und verwalten, wenn man das Ganze getrennt hat in verschiedene Sitemaps. Dann ist es halt wichtig, dass man eine Index-Sitemap hat, die praktisch nur dafür da ist, dass man auf die einzelnen Sitemaps verweist. Die heißt auch meistens Index.site, also Sitemap-Index oder Index-Sitemap. Und die sorgt einfach dafür, dass da nochmal aufgelistet ist, welche einzelnen Sitemaps es gibt, beziehungsweise welche URLs für die einzelnen Sitemaps vorhanden sind. Und Google kann dann über diese Index-Sitemap checken, welche einzelnen Sitemaps denn existieren. Und das ist halt dann wichtig, wenn man verschiedene Sitemaps hat, damit man auch das Crawling so smooth wie möglich gestaltet.
Bei dem Thema würde ich allerdings sagen, dass es für die meisten Menschen nie relevant ist, dort irgendwas zu tun. Relevant ist es, wie Yannick vorhin gesagt hat, beim Use Case von großen Online-Shops beispielsweise, vielleicht auch von größeren Fotografie-Seiten, aber ansonsten bei, sag ich mal in Anführungszeichen, regulären Business-Websites, Blogs, auch Blogs mit 200, 300, 400, 500 Beiträgen, da muss man sich nicht drum kümmern, dass man irgendwie spezifische Sitemaps für Bilder baut und Bilder rausnimmt aus der Sitemap oder reinnimmt. Das läuft eigentlich alles von alleine. Ein weiteres technisches Detail, das wir nicht vergessen dürfen, sind strukturierte Daten. Denn wir hatten ja vor 3 oder 4 Folgen geredet, zum Beispiel über Rezepte. Und wenn wir beispielsweise einen Blog haben mit Rezepten drauf, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, die Bilder, die zu diesem Rezept gehören, in irgendeiner Art und Weise auszuzeichnen mit strukturierten Daten als Rezeptbild. Das funktioniert auch hier, wie üblich bei WordPress zum Beispiel, mit Plugins. Da packt man dann das Bild rein. Die händische Auszeichnung mit strukturierten Daten ist natürlich auch möglich im Quellcode, aber schwierig. Und gerade wenn man CMS hat, muss man das eigentlich auch nicht machen. Ist auch eine nervige Sache, weil wenn sich was ändert, musst du wieder an den Code ran und du musst generell an Code ran. Bei WordPress zum Beispiel würde ich das eigentlich nie empfehlen, weil es viel zu viele kostenlose Lösungen gibt, das einfach so mit einer schönen Oberfläche zu lösen, wie über entsprechende Plugins. WP Recipe Maker zum Beispiel, wenn wir jetzt von Rezepten sprechen. Aber auch hier ist das nur notwendig, wenn du diese Bilder im Zusammenhang mit speziellen, ich sag mal, Elementen hast. mit denen die dann zu strukturierten Daten verknüpft werden können. Also Rezepte, vielleicht Events. Wenn du irgendein Event hast, kannst du natürlich auch ein Eventbild hinterlegen. Was hätten wir denn noch als Beispiele? Bei Videos könntest du natürlich ein Thumbnail mit strukturierten Daten auszeichnen und so weiter und so fort. Also auch hier im regulären Alltag meistens nicht notwendig, außer du bist so ein, in Anführungszeichen, Spezialfall mit einem Rezeptblog oder Events oder ähnliche.
Ja, also und vor allem auch für die Leute, die halt selber ihre Webseite coden bzw. pflegen, da muss man natürlich manuell nochmal ran. Da muss man dann wirklich aufpassen, dass die strukturierten Daten auch stimmen, dass das alles richtig ausgezeichnet ist und alles befüllt ist, was befüllt werden sollte. Gibt natürlich auch die Structured Data Checker und so von Google auch offiziell. Also prinzipiell ist es auch kein Problem. Nur, wie du gesagt hast, Jonas, die meisten CMS haben da entweder ein Plugin, eine App oder so. Auch Shopify hat Apps dafür, wobei da auch viel schon von Haus aus kommt, muss man sagen. Das ist ganz geil bei Shopify. Wobei auch bei WordPress, wie du gesagt hast, gibt's ja auch sogar für verschiedene Branchen. Es gibt ja auch zum Beispiel so Rezepte-Plugins, die speziell für Rezeptblogs so gedacht sind, wo die ganzen Sachen dann auch schon recht gut dargelegt sind, wo man einfach nur noch ein paar Sachen ausfüllen muss und fertig.
Ganz genau. Wir kommen mal noch zu einem meiner Lieblingsthemen bei Bildern, die definitiv eins der Bottlenecks sind, wenn es um das Thema Performance auch geht. Bei vielen Websites, wenn die Performance nicht so gut ist, sehe ich als allererstes den Hoster, muss ich zugeben, als zweites dann immer die Bilder, bei denen man meistens noch einiges rausholen kann, denn die Bilder werden meistens nicht komprimiert hochgeladen. Es gibt sogar viele Leute, die laden von ihrem Handy, von ihrer Kamera direkt ein Bild hoch. Das hat dann mehrere Megabyte. Und ich würde mal sagen, es gibt kaum mehr einen Use Case, wo ein Bild heutzutage mehr als, sagen wir mal, 300 Kilobyte haben sollte. Oder auch mal 400, wenn es jetzt ein besonderes großes Bild ist, als PNG mit Verläufen, vielen Farben. Aber grundsätzlich kann man die meisten Bilder mit um die oder unter 100 Kilobyte hochladen. Locker. Und da gibt's an sich drei Wege, die du beachten solltest. Das eine ist, vor dem Upload das Bild schon entsprechend zu verkleinern. Und da rede ich jetzt von der Pixelauflösung. Das heißt, statt das Bild mit 5000 mal 2000 Pixeln hochzuladen, reduzierst du das am besten schon mal auf die Größe, in der es dann wirklich auf deiner Website dargestellt wird. Wenn du nicht genau weißt, wie groß das ist, gibt's ein paar Wege. Das wäre jetzt ein bisschen technisch, das zu erklären. Aber der pragmatische Weg ist, meistens, wenn ein Bild in deinem Inhalt dargestellt wird, ist der Inhalt nicht breiter als 900 oder 1000 Pixel heutzutage. Das heißt, wenn du ein Bild einfach, wenn du nicht weißt, wie groß es sein soll, nimm mal 1000 Pixel Breite und lad's hoch und guck, ob es dann scharf dargestellt wird, weil meistens sollte das der Fall sein. Und das ist schon mal der erste Punkt, weil du sparst dir einfach all diese Pixel, die du gar nicht brauchst, sparst dir im Prinzip da 4000 Pixel in der Breite zum Beispiel und dadurch wird das Bild direkt mal von, was weiß ich, 5 Megabyte auf vielleicht 700 Kilobyte runtergehen. Und der nächste Schritt ist an sich, dass du das Bild in ein modernes Format umwandelst. Und auch das musst du nicht händisch machen, das kannst du automatisiert machen, zum Beispiel in WordPress empfehle ich das Plugin Short Pixel Image Optimizer, wie vorhin schon genannt. Das kannst du so einrichten, dass es automatisch die hochgeladenen Bilder umwandelt in das sogenannte .webp-Format. Und WebP ist sehr genial, weil zum einen unterstützt Google das auch im Vergleich zu dem AVIF.
Empfiehlt es sogar.
Und es ist einfach ein viel kleineres Format, ohne Einbußen in der Qualität zu haben. Das heißt, du siehst genau das Gleiche, aber das Bild kann wirklich von 100 Kilobyte nochmal runtergehen auf 50, 40. Also da kann man richtig viel einsparen. Und auch das, wie gesagt, kannst du automatisieren. Auf meiner Website findest du auch eine Anleitung dazu. Einfach mal googeln WP Ninjas WebP oder in die Shownotes gucken. Da verlinken wir natürlich die Anleitung. Und für andere CMS weiß ich auswendig nicht, was es da für Lösungen gibt. Ich weiß aber, dass man mittlerweile bei Photoshop Bilder auch als WebP speichern kann. Das heißt, das könntest du sogar dann händisch machen, wenn du das willst.
Genau. Man kann die entweder exportieren. Bei Shopware gibt es eine Erweiterung, die man installieren kann. Das ist zwar nicht so easy oder leicht zu handeln, wie zum Beispiel in WordPress oder bei Shopify. Das ist manchmal bei Shopware teilweise ein bisschen umständlicher, Erweiterungen zu installieren, weil die auch sehr, sehr immer aufs aktuelle Setup her so abhängig sind. Bei Shopify, soweit ich das richtig im Kopf habe, macht es von Haus aus auch über WebP. Also es wandelt dann PNG oder JPEGs in WebP um. Du hast auch noch so Apps wie TinyEMG oder Avada SEO, die auch eine Bilderoptimierung mit dabei haben. Wenn da irgendwas noch zu groß ist, wird es auch dementsprechend runterskaliert und ähnlich wie bei Short Pixel Image Optimizer für WordPress auch komprimiert und so weiter. Aber auch da ist bei Shopify das Coole ist, dass da das WebP-Format eigentlich auch gängig ist, dass es ausgegeben wird, auch wenn du es in JPEG und in PNG hochlädst.
Ja, und falls du dich jetzt fragst, was hat das denn jetzt mit Bilder-SEO zu tun, nur weil das Bild groß oder klein ist, mit dem Bild selber erstmal hat das gar nicht so viel zu tun. Es geht mehr um die Nutzererfahrung auf deiner Seite. Bilder-SEO ist mehr als nur SEO für Bilder. Es ist auch, wie du Bilder so einsetzt, dass sie dein SEO in Anführungszeichen nicht einschränken oder nicht schwieriger machen, sondern im besten Fall besser machen. Und wir wissen alle, dass Bilder Texte besser machen, wenn es ordentliche Bilder sind. Aber man kann es dann eben auch verkacken, indem man da einfach 5 Megabyte Bilder hochlädt und dann ist deine Seite bei 4 Bildern 20 Megabyte groß, kann nicht gecrawlt werden. Die Performance ist schrecklich und die Nutzer haben keinen Spaß. Und deswegen gehört es definitiv auch dazu, weil die Nutzererfahrung so ein großer und wichtiger Teil im SEO ist. Und da gehört dann auch dazu, in welcher Ausrichtung wir Bilder hochladen. Wir haben das ja immer mal wieder gedroppt, so zwischendrin, dass es heutzutage sehr viel Sinn machen kann, gerade wenn du über deine Analytics siehst, dass viele deiner Nutzer oder der Großteil deiner Nutzer über Mobilgeräte kommt, dass du Bilder nicht mehr im Querformat hochlädst, so wie das bisher immer der Standard war und auch immer noch, muss ich ehrlich sagen, in meinem Workflow mir so im Kopf drin sitzt, dass ich mich jedes Mal zwingen muss, umzudenken. Ich achte da sehr drauf mittlerweile, aber es ist erfordert ein bisschen Umdenken und Konzentration. Es ist ganz einfach so, Bild im Querformat wird natürlich auf dem Mobilgerät super klein dargestellt meistens. Also wenn du ein klassisches 16:9 hast, super für ein Display, also für einen Desktop-Rechner, aber sehr, sehr schwierig auf einem Mobilgerät. Und wenn du da dann sogar kein Bild hast, sondern eher eine Grafik mit einer Statistik oder ähnlichem oder auch eine Infografik, wobei man die meistens hochkant hat, dann ist es natürlich wichtig, dass die entsprechend groß sind, auch auf Mobilgeräten und gut lesbar sind. Deswegen gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt einfach grundsätzlich Hochkantbilder und sagst, gut, bei mir sind 80% mobil unterwegs, da brauche ich nicht eine Doppeloptimierung, da reicht es, wenn ich die einfach Hochkant nehme, weil auch auf Desktop-Geräten kannst du Hochkant gut sehen, das ist der Vorteil. Klar. Und der andere Weg wäre das, was Yannick vorhin schon beschrieben hat, was bei Shopify zum Beispiel einfach möglich ist, dass man für verschiedene Bildschirmgrößen verschiedene Bilder hinterlegt. Kriegst du auch bei WordPress mit jedem beliebigen Page-Builder hin, indem du ein Bild einbaust und festlegst, dass das für Desktop ausgeblendet sein soll zum Beispiel und nur für Mobilgeräte sichtbar sein soll. Ist ein bisschen Gefummel, deswegen würde ich empfehlen, guck in deine Analytics, wenn du es nicht weißt, guck mal nach, wie viele Leute kommen wirklich bei Mobilgeräte. Ich würde sagen, wenn das einfach mehr als die Hälfte ist, dann würde ich die Bilder hochkant machen zukünftig, wenn es bei dir Sinn macht natürlich für die Bilder. Aber meistens macht es Sinn, weil auf Mobilgeräten ist es deutlich angenehmer, so die Bilder zu sehen. So, zum guten Abschluss, vermutlich Abschluss, außer Yannick hat gleich noch was. Laut unseren Notizen ist es der Abschluss, haben wir noch ein Thema, nämlich, ich habe das auch bei Google gerade nochmal nachgelesen, was sie empfehlen auf ihrer Seite, um Bilder für die Google-Bildersuche zu optimieren, nämlich die Metadaten der Seite grundsätzlich, auf der das Bild drauf ist. Wie üblich, wir wissen, Google setzt alles zusammen und guckt nicht einzelne Elemente an, sondern betrachtet ein Bild, aber betrachtet dann umliegenden Text, betrachtet dann die Seite, die drumherum ist, betrachtet dann die Domain, die außenrum ist. Und laut Google sind die Metadaten da relevant. Was würdest du sagen, ist da am wichtigsten? Title Tag erstmal. Description wahrscheinlich egal.
Ja, Description ist egal. Also ich fülle sie zwar immer noch nach wie vor aus und auch bestmöglichst, ne? Also ist ja immer die Frage, ob Google es dann wirklich auch übernimmt. Meistens übernimmt es tatsächlich Google nicht mehr.
Und fürs Ranking ist es ganz egal. Das ist wichtig, dass wir da kein Missverständnis haben.
Es ist nur für Nutzer wertvoll, ne? Genau. Die Informationen da reinzupacken. Aber Title Tag ist für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ansonsten, wie du gesagt hast, es ist halt eine Mischung aus dem ganzheitlichen Kontext der Seite mit Text, mit den übrigen Bildern und alles, was auf der Seite zu finden ist. Die Domain als Gesamtbild und vor allem Metadaten, Title Tag, oder? Was sagst du?
Ich wüsste gar nicht, was sonst gemeint sein soll. Also ich habe es mir gerade auch extra nochmal aufgemacht, ob Google es spezifiziert hat, aber haben sie natürlich nicht. Wäre ja auch blöd, wenn man den Nutzern zu viele Informationen gibt.
Klar.
Aber grundsätzlich
Nicht übertreiben.
Grundsätzlich ist das Wichtigste. Ich meine, nebendran wissen wir ja von Google, sollten wir auf jeden Fall alle Visitenkarten drucken. Das hilft bestimmt auch beim Bilder-SEO. Kleiner Insider für alle SEOs. Nee, also da würde ich mich auf jeden Fall auf den Title Tag in erster Linie verlassen. Und ich denke, mit Metadaten sind dann auch Sachen gemeint, mit strukturierten Daten, die umliegend sind, mit vielleicht OG-Daten für Social Media, die da auch mit genutzt genau. werden. Google zieht sich ja den ganzen Inhalt rein. Das ist meine Annahme, das ist nicht, was Google sagt. Aber
ich sehe es genauso.
Wäre es nur der Title Tag, würden sie wahrscheinlich Title Tag schreiben. Ja, wie üblich, Google betrachtet alles auf deiner Seite. Optimiere das und achte auf das, von dem wir wissen, dass es hilft, und fang aber nicht an, dich zu sehr in Details zu verlieren. Auch bei den Bildern, auch wenn wir eine explizite Folge darüber machen. Mein ja. Workflow kann ich ja mal kurz raushauen. Yannick, du kannst dann gerne deinen auch noch sagen. Ich meine, wir sind ja beide SEOs, wir optimieren natürlich unsere Bilder auch. Mein Workflow ist wirklich super einfach. Ich schreibe einen ordentlichen Dateinamen, ich komprimiere das Bild in die Dateigröße, die ich will, beziehungsweise die Auflösung, in der ich es darstellen will. Ich lade das Ding hoch in WordPress, da läuft dann immer Shortpixel automatisch drüber, macht da draußen ein WebP-Bild. Der Title-Tag wird automatisch aus meinem Dateinamen generiert, weil ich in meinen Augen kluge Dateinamen vergebe. Lasse ich den Title-Tag einfach dann, wie er ist, weil er automatisch aus dem Dateinamen gut generiert wird. Dann schreibe ich einen Alternative-Tag rein, wie vorhin beschrieben, wirklich in erster Linie beschreibend für Leute, die das Bild nicht sehen oder nicht richtig sehen können. Ich stelle mir einfach vor, ich lasse mir ein Bild vorlesen und sehe es nicht. Wie muss es beschrieben sein, dass ich weiß, was da drauf sichtbar ist? Und es darf dann auch gerne mal ein ganzer Satz sein oder auch mal zwei in meinen Augen. Dann gebe ich dem ganzen Ding eine Bildbeschriftung, schreibe also nochmal irgendwas drunter. Da ist meistens ein Keyword mit drin, einfach weil das zu diesem Thema passt, das Bild. Und das war's auch. Also der ganze restliche Kram, Bild ins Sitemap passiert automatisch, Bild ja. als HTML ins HTML einbinden passiert automatisch. Strukturierte Daten meistens, wie vorhin gesagt, nicht notwendig. Und das ist eigentlich der Workflow und das ist kein großer Aufwand. Ist das bei dir irgendwo anders?
nee, nicht wirklich anders. Also bei Shopify ist es halt so, da fällt manchmal die App weg, weil der Kunde das nicht im Einsatz hat oder auch nicht im Einsatz haben möchte. Dann gehe ich zum Beispiel auf Tiny, oder der Kunde geht meistens auf Tiny IMG oder Tiny JPEG. PNG oder JPEG. Das ist im Endeffekt, das ist scheißegal, das ist beides.
Das ist das Gleiche, ist beides der Panda. Ja.
Ja. Nur unterschiedliche URLs. Und komprimierst da einfach nochmal so gut wie möglich, natürlich, dass die Qualität immer noch dementsprechend hoch ist. Und dann wird das Ding auch hochgeladen. Die ganzen Sachen, die du in WordPress ausfüllst, füllt man dann auch in Shopify aus, beziehungsweise wird teilweise auch dann automatisch wie der Titel ausgefüllt, der Bildtitel. Ich achte darauf, dass es einfach vom Kontext her sinnvoll ist, dass du nicht einfach irgendwie random ein Bild irgendwo drin hat, weil das Bild dann da halt irgendwo drin ist. Hauptsache, man hat ein paar Bilder noch in dem Beitrag mit drin oder auf der Produktseite oder wie auch immer. Sondern man muss sich halt schon überlegen, macht das Bild an der Stelle Sinn? Unterstützt es nochmal den Seitenverlauf, den roten Faden, den ich da auf der Seite habe? Oder unterstützt das Bild visuell nochmal das geschriebene Wort? Und das ist tatsächlich für mich fast das Wichtigste. Und dann ist auch gut. Also ich kümmere mich auch gar nicht um Indexieren, um Crawlen. Das passiert eher automatisch über die Sitemap und so weiter. Also von daher, technisch gesehen braucht man sonst nichts weiter beachten.
Perfekt. Dann weißt du jetzt hoffentlich Bescheid. Wenn noch irgendwas unklar ist, wie üblich, schreib uns gerne an info@search-effekt.de. Auch wenn du irgendwie Unterstützung brauchst mit SEO, dann kannst du da einfach hinschreiben. Oder natürlich auch mit WordPress, dann melden sich Yannick oder ich bei dir. Und ja, wie üblich, hinterlass gerne eine Bewertung, abonniere natürlich den Podcast und empfehle ihn an einen Freund oder eine Freundin. Kann auch nie schaden, hilft uns und alle freuen sich und alle gewinnen. In diesem Sinne. Und
auch an zwei Freunde oder drei, vier.
Nee, komm, wir wollen jetzt nicht zu viel pushen hier, oder? Ich sag danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.